Wann werden wir mit dem digitalen Euro bezahlen und von wem wird dieser kommen? Und damit hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Kevin Spur, Referent für digitale Währungen und Assets beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband, kurz DSGV. Kevin verfolgt schon lange die Entwicklungen rund um den digitalen Euro. Zuvor beim Deutschen Bankenverband sowie im Deutschen Bundestag als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Bundestagspolitikers Frank Schäffler, der sich für die Kryptoökonomie stark macht. Entsprechend kennt er sich hervorragend mit dem aktuellen Stand der Euro-Digitalisierung aus und wird uns mehr über den Status quo erzählen können. Ja, Verband, Politik und nun Sparkassenverbund. Kevin, du hast schon aus sehr vielen Blickwinkeln die Kryptoökonomie betrachten können. Nun eben bei den Sparkassen. Erzähl auch mal, mit welchem Aspekt beschäftigst du dich dort am meisten? Kommt da Bitcoin auch noch vor oder ist es dann wirklich nur der digitale Euro?
Hi Sven, ich freue mich hier zu sein. Kommt Bitcoin auch noch vor? Sicherlich befassen wir uns im Deutschen Sparkassen- und Giro-Verband, nicht Verbund, Verband, auch mit Bitcoin und Kryptoassets. Aber mein Steckenpferd oder meine Hauptaufgabe ist der digitale Euro, CBDC. Und da betreue ich insbesondere den Technologiepart, Technology and Scheme, also alles, was von der EZB kommt, und die Themen Wholesale CBDC und Stablecoin Chiralge-Token ein wenig.
Okay, ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir mal sagen, beim digitalen Euro, was meinen wir eigentlich? Wir hatten gerade vorher im Gespräch gehabt, dass du gesagt hast, ja, ich meine damit in erster Linie die CBDC von der Zentralbank eben, aber digitaler Euro kann ja auch eben anders interpretiert werden zumindest. Da gibt es noch keine, glaube ich, einheitliche Definition davon. Vor allem CBDCs stehen heute in unserem Gespräch an, schauen aber trotzdem auch mal auf die anderen Bereiche. Und da würde mich jetzt interessieren, was ist denn so dein Arbeitsschwerpunkt da gerade beim digitalen Euro?
Verschiedene Arbeitsschwerpunkte. Im Oktober letzten Jahres hat die EZB ja die Vorbereitungsphase zum digitalen Euro gestartet. Und gleichzeitig kam in der Mitte letzten Jahres ein Verordnungsentwurf der EU-Kommission auch zum digitalen Euro raus. Dementsprechend müssen wir uns in einem relativ großen Team oder wollen wir uns in einem relativ großen Team zum einen mit dem Regelwerk, was von der EZB gegeben wird, also ein Payment Scheme befassen. Und zum anderen begleiten wir natürlich den Gesetzesprozess, der auf EU-Ebene, gerade auf Parlamentsebene stattfindet. Und mein Schwerpunkt im Sparkassenverband ist dabei, zum Beispiel, nur ein Beispiel, die User Journeys oder die Use Cases, die die EZB vorschlägt beim digitalen Euro, zu bewerten, natürlich mit Kollegen, mit Expertise, deren Umsetzung zu bewerten, deren Kosten und eventuell auch eine Präferenz abzugeben, wie wichtig dieser Use Case, zum Beispiel Point of Sale oder P2P, wie wichtig das für den Endnutzer wäre.
Kannst du noch etwas mehr auf den politischen Prozess eingehen? Wo stehen wir da gerade auch?
Genau, im Juni letzten Jahres hat die EU-Kommission also einen Verordnungsentwurf vorgeschlagen zum digitalen Euro. Ich meine 60, 70 Seiten lang plus Annexes. Und dieser Verordnungsentwurf liegt nun im Europäischen Parlament. Und wir sind gerade im politischen Prozess dabei, dass die einzelnen Fraktionen im EU-Parlament sich diesen Verordnungsentwurf natürlich angucken und Veränderungsvorschläge vorbringen und untereinander verhandeln, welche Veränderungsvorschläge man dann in den Wirtschaftsausschuss bringen möchte. Und genau, da gibt es natürlich viele Stakeholder beim digitalen Euro. Es sind einmal wir Banken, es sind auch andere Payment-Service-Provider, Verbraucherschutzverbände haben Interesse, Handelsverbände haben Interesse, Datenschutzexperten äußern sich. Also dieser digitale Euro ist meines Erachtens eine der größten Veränderungen im Eurosystem seit der Einführung des Euros. Und dementsprechend gibt es auch viele Stakeholder viel Expertise, die man da an einen Tisch bringen muss. Also auf jeden Fall eine sehr interessante Arbeit.
Nun kommen im Juni ja die Europawahlen auf uns zu. Glaubst du, dass das auch einen Einfluss haben wird auf den digitalen Euro?
Es könnte. Ich vermute nicht, dass der digitale Euro ein Wahlkampfthema wird. Dafür ist der digitale Euro oder auch CBDC noch zu unbekannt. Viel hat sich getan in den letzten 2-3 Jahren. Aber es ist bei mir persönlich so, wenn ich in meinem Familienkreis oder in meinem Bekanntenkreis erklären muss, in welchem Thema ich eigentlich arbeite, digitaler Euro, werde ich oft mit Fragezeichen begegnet. Also ich glaube, nicht viele Leute in Deutschland, aber auch in Europa haben eine Awareness, an was die EZB und auch die europäische Politik da arbeitet. Ich glaube also nicht, dass es ein Wahlkampfthema werden wird. Wird es einen Einfluss haben auf die Gesetzgebung zum digitalen Euro? Gut, da müssen wir das Wahlergebnis abwarten. Und das ist natürlich eine Glaskugel, inwieweit sich die Mehrheitsverhältnisse im EU-Parlament die Wahl ist vom 6. bis 9. Juni, inwieweit sich die Mehrheitsverhältnisse da verschieben werden.
Gibt es denn Präferenzen seitens des DSGV, also wie der digitale Euro ausgestaltet sein sollte?
Ja, auf jeden Fall. Wir befürworten auf jeden Fall den digitalen Euro, weil er ein mögliches Innovationsvehikel sein könnte. Gleichzeitig muss man aber aufpassen, dass man die Geometrie unseres Finanzsystems, unseres Bankensystems, unseres zweistufigen Bankensystems nicht ins Wackeln bringt. Und wie ich sagte, diese neue Einführung einer neuen Art von Zentralbankgeld, und bis jetzt haben wir ja nur Bargeld für die Öffentlichkeit, diese Einführung einer neuen Art von Zentralbankgeld ist schon eine, nennen wir es mal, Operation am Herzen unseres Geldsystems. Also es muss sehr bedacht vorgegangen werden, das wird es auch auf EZB-Seite, auf europäischer Politikseite. Aber daher sprechen wir uns zum Beispiel für ein Haltelimit aus, sodass Banken nicht völlig, man spricht von Disintermediation, nicht völlig aus dem Markt gedrängt werden und somit das Finanzsystem ins Wackeln geraten könnte und einfach Probleme in der Refinanzierung bestehen. Das sind so zwei Punkte. Meine private Meinung, muss ich sagen, wäre auch, und das verfolgt auch die EZB, dass der digitale Euro bis zu einer gewissen Grenze anonym ist. Ich glaube, Burkhard Balz sprach in einem Handelsblattartikel letztes Mal von 150 Euro, nur als Beispiel, so reingeworfen. Weitestgehend anonym. Natürlich müssen gleichzeitig Geldwäscheprüfungen gemacht werden. Also das sind auch immer Zielkonflikte. Aber für kleine Person-zu-Person-Zahlungen könnte der digitale Euro weitestgehend anonym gestaltet werden. Und ich denke auch, da der größte Mehrwert des digitalen Euros für mich eine Art Resilienzanker ist, im Falle, dass, grob gesprochen, Visa und Mastercard uns vom Zahlungsverkehr ausschließen, was nicht so aussieht, aber wir wissen nicht, wie die Zukunft sich verändert. In diesem Falle könnte der digitale Euro ein Resilienzsystem sein. Und dementsprechend sollte er auch offline zu handeln sein, in dem Wissen, dass die Offline-Funktionalität wohl die technisch schwierigste Funktionalität ist, die man implementieren möchte. Das ist eine große Herausforderung.
Ja. Okay, also ich sehe schon, es darf auch nicht zu attraktiv sein, der Digital Euro, damit man nicht die Banken schwächt auf der einen Seite. Es soll aber auch eine Art Backup sein, eine Art Fallnetz, falls dann doch mal politisch oder wie auch immer andere Systeme ausfallen. Im Fiat-Geldsystem, man könnte natürlich immer argumentieren, ja, bei BTC und geht mal auf Bitcoin, aber es dreht sich jetzt ja um Fiat-Geld in dem Fall und wenn dort eben was ausfällt, wäre das gut. Aber ist das nicht ein bisschen wenig, frage ich mich, wenn man einen digitalen Euro konzipiert, nur dafür, also der soll ja auch nicht viel können. Ich hatte mal gehört, im Bundestag war ich da auch gewesen, ja, wir wollen den gar nicht programmierbar machen. Programmierbarkeit und Innovation ist ja mehr Teil der Privatwirtschaft, also es ist eigentlich ein dummer digitaler Euro, der als Backup dienen soll. Kriegt man damit die Menschen überzeugt? Und du hattest mir im Vorgespräch auch was erzählt von den Bahamas. Die haben dort einen. Kannst du uns auch da mal nochmal abholen?
Genau, kurz zur Geschichte. Die Bahamas haben ein digitales Zentralbankgeld eingeführt, den sogenannten Cent-Dollar. Ich meine, der wurde 2021 eingeführt. Und letztens gab es auf der Digital Euro-Konferenz einen Experten von den Bahamas, der über den Cent-Dollar berichtet hat. Und der Cent-Dollar wird nicht gerade weit akzeptiert, muss man sagen. Ich glaube, die Adoption-Rate war unter 1%, so wie er es mitgeteilt hat, obwohl die Zentralbank und natürlich auch die Politik viel Werbung macht zum Einsatz des Cent-Dollars. Und eine ähnliche Entwicklung haben wir in China, die ja ihren digitalen Yuan testweise auch bereits eingeführt haben, der dort in Lotterien verteilt wird. Aber auch da stößt der digitale Yuan nicht auf viel Akzeptanz. Ein Grund mag sein, dass in China mit WeChat Pay und Alipay die Digitalisierung des Zahlungsverkehrs schon weit vorangeschritten ist. Zurück zu deiner Frage, ist es nicht ein bisschen wenig? Warum verfährt man sich der Programmierbarkeit des Geldes? Weil viele Leute oder auch in der Politik wird oft die Sorge gehegt, dass mit dem digitalen Euro überwacht werden soll. Durchaus eine berechtigte Sorge, die kann man erstmal haben. Indem man aber diese Programmierbarkeit des Geldes ausschließt, kann man dieser Sorge entgegnen. Und indem man gewisse Zahlungen bis zu einem gewissen Betrag anonym macht, das vielleicht auch technisch unterlegt, externe Stakeholder das testen lässt, kann man dieser Sorge entgegnen. Und ich habe den Eindruck, also meine Erfahrung mit EZB-Vertretern ist, dass sie kein kommerzielles Interesse an der Auswertung der Daten haben und an sich auch kein Interesse der Überwachung. Natürlich muss das technisch hinterlegt werden. Vertrauen oder Kontrolle hilft beim Vertrauen. Aber aktuell ist das nicht im Scope der EZB und auch nicht der Politik.
Das hört sich aber schon so an, dass man auch durchaus intrinsisch motiviert ist bei der EZB, das Projekt digitaler Euro voranzutreiben, dass also nicht nur der öffentliche Druck vielleicht herrscht, zu sagen, ihr müsst aber auch was machen, sondern das kommt schon von denen selbst.
Das kommt schon von denen selbst, ist mein Eindruck, und auch aus einem berechtigten Grund. Ich meine, die Bargeldnutzung gerade seit der Pandemie ging rapide zurück. Und gleichzeitig hat die Zentralbank den Auftrag, die Öffentlichkeit mit Zentralbankgeld zu versorgen. Wenn es nicht mehr Bargeld ist, was soll es denn dann sein? Und das könnte der digitale Euro sein. Deswegen, meine persönliche Meinung, obwohl ich Liberaler bin und mir das Herz da blutet, finde ich es auch gar nicht so verkehrt, dass eine gewisse Annahmepflicht für den digitalen Euro bestehen soll, laut Verordnungsentwurf, weil ich ja gerade seinen größten Mehrwert als Resilienzanker sehe. Und dieser Resilienzanker kann ja nur funktionieren, wenn Händler das auch akzeptieren.
Ja, und das ist natürlich jetzt immer der Retail-CBDC, über den wir sprechen. Also das, was so neu ist, was wir alle noch nicht kannten vorher eben in digitaler Form, aber es gibt ja eben auch den Wholesale-CBDC, also nur dann für die Banken im Exchange oder im Austausch mit der Zentralbank. Dort ist es ja auch schon möglich, digital bereits oder elektronisch besser gesagt, Zentralbankgeld hin und her zu schieben. Wie ist denn da der Stand eigentlich bei diesem Thema?
Gut, dass du es nochmal einordnest, wenn ich vielleicht nochmal den digitalen Euro ganz kurz einordnen kann. Wie du richtig gesagt hast, der ist nur Retail-CBDC, also wenn Endnutzer untereinander Geld transferieren oder man an der Ladenkasse bezahlt. B2B, Business to Business, ist davon ausgeschlossen. Es ist sogar so, das muss man sich mal vorstellen, Privatpersonen haben ein Haltelimit. Aber Unternehmen, die sollen eigentlich, oder Händler, die sollen einen durchlaufenden Posten haben. Die sollen also einen digitalen Euro akzeptieren können, der soll aber dann automatisch in Giralgeld umgewandelt werden. Das ist die aktuelle Idee. Das ist so viel zum Retail-CBDC, zum eigentlichen digitalen Euro, wie ich ihn verstehe. Nun zum Wholesale-CBDC. Da hat die Entwicklung und also auch gerade auf Seiten der EZB sehr an Fahrt aufgenommen, muss ich sagen. Im letzten Jahr, im Mai, im Juni, wurde eine Kontaktgruppe für innovatives Wholesale-Settlement seitens der EZB gegründet, wo die Sparkassenfinanzgruppe auch einen Vertreter hat. Und man konnte sich bereits zu Tests bewerben. Da gibt es so drei Prototypen, einmal von der Bundesbank, das Projekt nennt sich Blockbuster, das ist eine Art Triggerlösung. Dann gibt es ein Projekt der Banca di Italia, TIPS Hashlink. TIPS ist so ein Settlement-System. Und dann versucht man über einen Hashlink eine digitale Assets-Blockchain zu triggern, mal ganz grob. Und dann gibt es einen Prototypen der Banque de France. Das ist eine Full-DLT-Lösung. Technologisch sicherlich am interessantesten, aber auch der größte Sprung. Und dort bewerben sich jetzt Institute, nicht nur der Sparkassen-Finanzgruppe, auch Privatbanken, Zahlungsdienstleister. Und dort wird nun ein effizienteres Asset-Settlement getestet. Ab Mai gehen die Tests los, meiner Ansicht nach.
Okay, jetzt ist ganz viel über den digitalen Euro von der Zentralbank gesprochen worden. Es gibt ja noch andere Arten und Formen davon. Also eine, die jetzt, glaube ich, sehr wenig bekannt ist oder sehr wenig Öffentlichkeit erfahren hat, ist ja auch, dass man das Giralgeld, also das, was wir auf unserem Konto haben, eben bei der Sparkasse oder Volksbank, ja auch tokenisieren könnte, theoretisch. Ich weiß, der Deutsche Bankenverband, das ist ein Anliegen von dem. Du hast ja auch dort mal gearbeitet eben, also auch da bist du drin im Thema. Wie ist deine Position dazu, auch deine persönliche im Zweifel eben auf das Thema tokenisiertes Giralgeld? Ist das vielleicht nicht besser, weil es näher auch an unserem bestehenden System ist?
Wie du richtig sagst, als ich beim Bundesverband Deutsche Banken war im Jahr 2021, durften wir damals zusammen das erste White Paper verfassen, unter anderem zum sogenannten Giralgeld-Token. Und unsere größte Herausforderung war immer, die unterschiedlichen Token interoperabel zu machen. Also du musst dir vorstellen, da kommt dann ein Giralgeld-Token von der Commerzbank, da kommt ein Giralgeld-Token von der Helaba zum Beispiel und ein Giralgeld-Token von der Deutschen Bank. Wie verknüpfst du die? Wie machst du es interoperabel? Ohne zu viel zu sagen, da gab es einige Fortschritte und ich glaube, der Giralgeld-Token birgt große Potenziale, gerade im B2B, also was Machine-to-Machine-Payments angeht, Micropayments und viel, was Automatisierung angeht. Genau, da wird auch an Prototypen getestet, so viel kann ich sagen. Und ich glaube, gerade für die Wirtschaft und die EZB will sich ja mit dem digitalen Euro aus B2B zurückhalten, gerade für diesen B2B-Bereich könnte der Giralgeld-Token ein großes Potenzial bergen. Das Problem ist eher eine Interoperabilität und ein Konsortium dort herzustellen.
Man könnte ja auch eine öffentliche Blockchain nehmen, dann wäre das da vielleicht viel einfacher mit der Interoperabilität. Jetzt mal ein bisschen gehässig gesagt jetzt, weil es ist ja schwierig, wenn jeder seinen eigenen Standard schafft, dann, ne? Dann kommen die Sparkassen, dann kommen die Volksbanken, jeder hat einen Standard und das ist halt schwierig, den der Interoperabilität herzustellen. Aber wir haben ja schon bestehende Lösungen, theoretisch, auch wenn ich daran nicht glaube, dass man das dann adaptieren wird.
So viel kann ich sagen, ein Prototyp wird auch auf einer öffentlichen Blockchain getestet. Also den Banken ist das nicht ganz, genau, also wir haben das schon gesehen. Das Problem ist eher das Settlement zwischen den Banken. Es ist weniger die technologische Interoperabilität, sondern die Interoperabilität im Settlement. Das ist eher das Problem, nicht so sehr die technologische.
Aber schön zu hören, dass man auf jeden Fall auch mal da sich das anschaut, näher anschaut, die öffentliche Blockchain. Vielleicht auch da nochmal so vom Anreiz her. Also digitale Wertpapiere ist immer so ein Grund, der genannt wird, warum man auch digitalen Euro braucht, dann irgendwie, um das halt beides sofort zetteln zu können. Siehst du das gerade auch als Treiber vielleicht für Banken, dem sich zu öffnen, also die Wertpapiersicht, oder siehst du da auch eigentlich nochmal andere Gründe?
Also digitale Wertpapiere, zumindest in einem größeren Maß, würde ich nicht mit dem digitalen Euro im Sinne vom Retail-CBDC setteln, sondern da würde ich dann eher ein Wholesale-CBDC sehen. Genau, und daran wird auch gearbeitet, wie ich bereits sagte, also auf EZB-Ebene werden da verschiedene Prototypen getestet. Da gibt es zwei Testwellen und da hat die EZB, finde ich, sehr an Fahrt aufgenommen, was sehr positiv zu bewerten ist, auch von der Marktseite aus. Gut, was digitale Wertpapiere angeht, muss ich ehrlich sagen, das ist nicht ganz mein Hauptsteckenpferd. Mein Hauptsteckenpferd ist das Retail-CBDC. Aber ich weiß, dass in Deutschland, dass es dort große Fortschritte gab. Zum Beispiel mit dem elektronischen Wertpapiergesetz, was jetzt auf Aktien ausgeweitet wurde. Nicht? Zuerst auf Inhaberschuldverschreibungen, jetzt wurde es auf Aktien ausgeweitet. Da gibt es zumindest auf Bundesebene große Fortschritte. Und auf Europaebene auch, würde ich sagen, mit der MiCA, die ja jetzt verabschiedet wurde, also schon längst. Und ich meine, Ende 24 komplett in Kraft tritt, nicht?
Genau. MiCA, muss mir auch klar dazu sagen, betrifft jetzt nicht den digitalen Euro von der Zentralbank, auch nicht das tokenisierte Giralgeld von den Banken, aber Stablecoins können ja auch einen digitalen Euro darstellen, zwar ganz anders konstruiert, nämlich dann in hinterlegter Form durch Assets, also durch Geldmarktpapiere zum Beispiel, aber nichtsdestotrotz, auch das können wir als digitalen Euro bezeichnen. Welchen Einfluss siehst du denn dadurch MiCA kommen? Wird das dann Stablecoins vielleicht auch fördern nochmal oder eher beschränken?
Ich glaube, dass es Stablecoins fördern wird, weil wir einfach eine europaübergreifende Regulierung haben. Wie du richtig sagst, es betrifft nicht unbedingt Zentralbankgeld oder die MiCA betrifft nicht Zentralbankgeld, sondern eher private Stablecoins. Und grundsätzlich kann man sich ja überlegen, gut, die Zentralbankgeld oder eine staatliche Behörde muss ja nicht selber ein Geld ausgeben. Man könnte ja auch einfach private Betreiber dazu verpflichten, ihren Stablecoin in Euro zu nominieren. Und dann könnte man ja sagen, es wäre eine Art digitaler Euro. Im Sinne des Resilienzgedankens, und ich habe ja bereits unterstrichen, dass das für mich der größte Mehrwert des digitalen Euros ist, finde ich es nicht verkehrt, wenn die EZB zusammen in Kooperation mit Privaten dort eine Infrastruktur betreibt.
Ja, ich finde es generell ein spannender Gedankengang so ein bisschen, oder? Wir sehen irgendwie auch von Banken zum Teil Stablecoin-Initiativen, also ne, gibt es von der Deutschen Bank, die DWS mit AllUnity probiert sich da was aus. Ich glaube, die Société Générale hat auch schon mal ein Stablecoin aufgesetzt, ein JP Morgan. Also da gibt es was, aber gleichzeitig irgendwie dann auch vielleicht tokenisiertes Giralgeld, auch vielleicht der digitale Euro von der Zentralbank. Also irgendwie ist das so ein bisschen unklar, was jetzt in 5 Jahren oder in 10 Jahren dann als Standard auch da sein wird. Das können wir auch noch gar nicht heute sagen. Aber irgendwas muss ich da tun. Also es wird ja nicht drei verschiedene Standards dann irgendwie geben für den digitalen Euro. Oder glaubst du, das war mein Gedanke so ein bisschen, man nimmt Stablecoins als, ich sag mal auch ein bisschen als Asset, also als Zinsertragsprodukt für eine Bank, weil sie können ja dann mit Staatsanleihen Gelder damit erwirtschaften. Das heißt, die Motivation ist eine ganz andere als wieder im Zahlungsverkehr vielleicht. Dass man so ein bisschen auftrennt zwischen Money-Market-Produkt, sage ich jetzt mal, den Stablecoin, den man selbst herausgibt, und dann Zahlungsverkehr. Hast du da auch Ideen dazu, zu diesem Gedanken?
Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen. PayPal hat ja auch einen Stablecoin geissued. Und lustigerweise ist es ja eigentlich so, wenn du mit dem PayPal Stablecoin zahlst, hinter dem Staatsanleihen steht, ist ja eigentlich sicherer, als wenn du mit dem normalen PayPal-Produkt zahlst.
Gedecktes Fiat-Geld.
Gedecktes Fiat-Geld, zumindest zum Teil, nicht komplett, aber zum Teil. Das ist, glaube ich, halt nach wie vor kein Grund, warum Endnutzer auf ein anderes Zahlungsmittel wechseln. Zumal unser Giralgeld ja auch bis zu einer Grenze von 100.000 Euro gesichert ist. Ich kann mir also, ähnlich wie du es sagst, vorstellen, dass Stablecoins eher als Anlageklasse oder als Zinsertragsvehikel genutzt werden. Dass zumindest in den nächsten 5 Jahren weiterhin der normale Giralgeld-Zahlungsverkehr bleibt. Wo wir dann in 10, 15 Jahren hinsteuern, ja, das ist Glaskugel, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, wir haben dann eine Art digitaler Euro. Wie groß, also von der Zentralbank geissued, wie groß der sein wird, ist fraglich. Welche Rolle aber dann ein Giralgeld-Token oder private Stablecoins spielen werden oder private Kryptoassets, das ist sehr unsicher und hängt, glaube ich, auch von der Entwicklung der Automatisierung in der Wirtschaft und von der Entwicklung der Nachfrage nach in automatisierenden Prozessen eingebettetes Geld der Wirtschaft ab.
Also das ist mal ganz spannend. Ne? Wenn wir irgendwie dann autonom fahrende Autos haben, vielleicht in 10 Jahren mehr Drohnen haben und Machine-to-Machine-Transactions, dass das auf einmal auch für die Industrie eine viel relevantere Komponente wird, das Geld oder Geldinfrastrukturen, muss man ja auch nochmal voneinander trennen, programmierbar werden, was aktuell eigentlich noch keinen so wirklich, glaube ich, interessiert oder nicht so stark interessiert. Da geht es ja mehr um andere Themen. Wir werden es sehen. Ich würde sagen, Kevin, damit vielen, vielen Dank für deine Insights. Ich finde es ganz spannend zu sehen, was da gerade eigentlich passiert, auch auf der politischen Bühne. Das hatte ich jetzt gar nicht mehr so am Schirm gehabt, dass da jetzt doch recht viel Action passiert. Also super wichtig da, dass du da so am Ball dran geblieben bist. Und wenn das für euch dort draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch der Fall gewesen ist, dann lasst doch auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify und Co. da. Das würde uns sehr freuen. In diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.